Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche. Souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Also, Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 17. April 2024, gleich dem 29. Farvardin 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Hijab, eine schöne Abschirmung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran.
Liebe Hörerfreunde, wir möchten dieses Mal wesentliche Unterschiede zwischen der islamischen und der westlichen Einstellung zur Frau betrachten. In der islamischen Kultur wird der Mensch als ein Wesen mit zwei wichtigen Aspekten gesehen. Seine beiden wichtigen Dimensionen sind einerseits der Körper und andererseits Seele und Geist. Gemäß dem islamischen Glauben gibt es für den Menschen sowohl materielle als auch immaterielle Genüsse. Die immateriellen Genüsse kommen dem Geist und der Seele zugute und sind von ewiger Wirkung. Denn da Gott wohlwollend auf diese Freuden blickt, wirken sie auch noch in der Welt nach dem Tod nach und nützen dem Menschen auch dort etwas. Dahingegen sind die materiellen Genüsse flüchtig und sie vergehen, sobald diese Welt nicht mehr besteht. Gemäß der westlichen Weltanschauung gibt es jedoch nur im Diesseits Freuden und Genüsse. Sie sind hauptsächlich materielle Art. Das Immaterielle und Religiöse ist nicht das Wichtigste, und die Werte richten sich nach dem Geschmack der Menschen und nicht nach dem, was Gott als der Schöpfer des Menschen als Werte festgelegt hat. Aufgrund dieser Einstellung legt die westliche Kultur die materiellen, vorübergehenden Verlangen und Freuden zugrunde. Die Frau soll demgemäß dem Mann Genuss bereiten. Sie wird dazu genutzt, die Wünsche der Männer zu erwidern. Und dieses Szenario wird ausgerechnet Freiheit der Frauen genannt. Der Westen deutet die Freiheit in Wahrheit damit, das hinter sich zu lassen, was die Vernunft gebietet, sich von der Religion abzuwenden und stattdessen die persönlichen Launen und Wünsche zu befriedigen, Profit zu machen und zum moralischen Verfall in der Familie und der Gesellschaft zu tendieren. Unter Freiheit wird dabei verstanden, an keinen moralischen Grundsatz gebunden zu sein. Freiheit ist gleichbedeutend mit dem Schweigen des Gewissens und Abtöten der gottgegebenen Urseele, der Fitra. Die westliche Kultur ist darauf programmiert, den Menschen zu verderben, die Werte und Vorzüge der Religion zu bekämpfen und die Menschheit von den menschenwürdigen Tugenden abzubringen. Musik. Aus der Sicht der westlichen Kultur soll die Frau, wenn sie in der Gesellschaft erscheint, etwas von ihren weiblichen Reizen vorzeigen. Die Frauen müssen sich, indem sie sich zur Schau stellen, für die Männer schmücken und herausputzen und den Männern eine Augenweide sein. Die Frau wird im Rahmen dieser Kultur ein Mittel zur Erwiderung der Begierden der Männer, obwohl dies auf Kosten ihrer Stellung als Mensch geht. Auf diese Weise wird die Frau jedoch nicht frei, sondern ihre Würde wird mit Füßen getreten. Diese Situation bedeutet nicht Freiheit der Frau, sondern Freiheit der Männer, die genießen wollen. Diese erhalten die Freiheit zur Ausnutzung der Frauen. Dies ist nichts anderes als eine Herrschaft der Männer und als ein Unrecht und Verrat an den Frauen, eine Verletzung und Ächtung der Rechte der Frauen und ihre Abwertung. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei sagt über die Ausbeutung der Frau durch den Westen, dass dieser nach billigen Arbeitskräften suchte und deshalb die Frau auf den Arbeitsmarkt und in die Fabriken holte. Bei einem Treffen mit Frauen verschiedener Bevölkerungsschichten anlässlich der Geburt von Hazrat Fatima Zahra a.s. sagte er, »Wenn ihr den Roman Onkel Toms Hütte gelesen habt, dann wisst ihr, dass er vor ungefähr 200 Jahren geschrieben wurde und in der damaligen Zeit spielt. Er sollte die Sklaven dazu anspornen, zu fliehen. Sie flohen, aber sie wurden woanders hingeholt. Warum? Damit sie Freiheit finden? Nein, nicht deshalb. Sie wurden deshalb geholt, weil man billige Arbeiter brauchte. Der Betrug der zivilisierten Herren des Westens sieht in vielen Dingen ähnlich aus. Natürlich gibt es noch viele weitere Beispiele. Eines davon besteht darin, dass sie der Frau einen Schlag versetzten und sie auf den Arbeitsmarkt holten, weil sie weniger kosteten, weil sie dann weniger Kostenaufwand hatten. Zum Beispiel sollte die Frau zu einem Mittel für das Vergnügen des Mannes werden. Sie haben alles daran gesetzt, die Frauen davon zu überzeugen, dass es zu ihrem Vorteil ist, in einer Weise in der Öffentlichkeit zu erscheinen, bei der sie attraktiver für die Männer werden. Es ist eine sehr traurige Geschichte. Im Westen wurde nach besten Kräften versucht, durch Einsatz des Slogans »Frau lieben Freiheit« und Verbreitung der westlichen Kultur und Verdorbenheit und Sünde zu verhindern, dass der Islam, so wie ihn Prophet Muhammad verkündet hat, zunimmt. Wir sehen aber, dass die Zahl der Menschen, die Muslim werden, immer größer wird. Denn ein Mensch, der nach der Wahrheit sucht, sieht, dass es die Lehre des Islams ist, die die Begriffe Frau, Leben und Freiheit richtig definiert. Der Begriff Freiheit bedeutet gemäß der westlichen Weltanschauung nicht, dass sich der Mensch aus der Abhängigkeit von Esslust, Launen, Geld, Prestige und Macht befreit, sondern Freiheit wird darin gesehen, nach Belieben das zu tun, was aus der Sicht der Religion unmoralisch ist. Aus islamischer Sicht besteht Freiheit aber darin, sich von den Fesseln der Sünde frei zu machen und sich als Mensch zu vervollkommnen. Das Freisein des Menschen wurde Jahrhunderte, bevor in Europa und im Westen von der Freiheit als ein elementares Menschenrecht die Rede war, vom Islam gefordert. Der Islam lädt die muslimische Frau zur Sittsamkeit und zur Körperbedeckung durch den Hijab ein, damit die anderen erkennen, dass sie Anhängerin des Islams ist und damit sie nicht von begierigen Blicken belästigt wird. Die Würde der Frau wurde dank des Hijabs bewahrt und die anständigen Männer erlauben es sich nicht, die persönlichen und sozialen Rechte der Frauen zu verletzen. Der Islam möchte, dass sich der menschliche Geist und die menschliche Gesellschaft vervollkommnen. Aus der Sicht dieser göttlichen Schule besteht hinsichtlich der menschlichen und göttlichen Werte kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Es verdient Beachtung, dass der Islam in manchen Fällen sogar der Frau einen Vorteil einräumt und sie von vielen Pflichten entlastet. Denn sie trägt die wichtige Aufgabe, Menschen großzuziehen und zur Entfaltung zu bringen. In der westlichen Welt glaubt man, Wert und Ansehen der Frauen seien gewährleistet, wenn sie ihre islamische Bekleidung beiseite lassen und sich für die Männer herausputzen und ihnen damit einen Gefallen tun. Diese Einstellung ist jedoch eine Beleidigung der Frau und ein Verrat an ihrer Würde. Die Frau wird dadurch auf animalische Stufe herabgesetzt. Im Westen wird die Frau für den Verkauf von geringschätzigen Waren und um Geld zu machen ausgenutzt. Wenn man nur ein wenig überlegt, ist dies ein Verrat an der Frau, an dem Leben der Frau und an ihrer Freiheit. Jemand ist ein freier Mensch, der nicht aus materiellen Gründen seine Ehre, seinen Wert und Glauben und den Rang als Mensch opfert, sondern sich aus den Fesseln der Laune und Begierde, des Reichtums, Geldes und Prestiges und der Macht freimacht. Aus der Sicht des Islams ist den Frauen die Betätigung auf dem Gebiet der Wissenschaft, Wirtschaft und Politik freigestellt. Der Islam hindert die Frauen nicht an einer Berufstätigkeit, aber er rät ihnen, die Arbeitsbedingungen so zu wählen, dass es ihrer Würde entspricht und dass sie den Forderungen im Berufsleben gewachsen sind und gleichzeitig ihre einmaligen Pflichten zu Hause erfüllen und das sichere und friedliche Klima in der Familie bewahren kann. Laut Islam ist die Frau alleinige Inhaberin ihres Eigentums und entscheidet selber, wie sie ihr Geld anlegen will, während der Islam von Anfang an den Frauen das Recht auf Eigentum anerkannte und ebenso ihre gesellschaftliche und politische Tätigkeit etablierte, dauerte es Jahrhunderte, bis man im Westen diese Rechte der Frau einführte. Der Islam ehrt die Frau im wahrsten Sinne des Wortes und er verabscheut einen Mann, der seiner Frau Unrecht tut. Die islamische Lehre beachtet die gottgegebene Natur des Mannes und der Frau. Die Lehre der Propheten Gottes und des Islams, so wie ihn Prophet Muhammad Salawatullah alaihi verkündet hat, vertritt die angemessenste Meinung über die Frau. Sie legt das beste Wissen über die Frau zugrunde, und aufgrund dieses Wissens über die Wahrheit der Frau verkündet sie, dass der Hijab, die Verdeckung der weiblichen Reize gegenüber fremden Augen, dazu dient, die Werte der Frau als Mensch zu schützen.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Liebe Hörerfreunde, wir haben Ihnen bereits viele Beispiele für die iranische Architektur vorgestellt und Sie haben über Moscheen, den Bazar, Karawansereien und Brücken erfahren. Im letzten Beitrag haben wir über den Bau von öffentlichen Bädern berichtet und Sie haben über deren gesellschaftlichen Bedeutung und Geschichte erfahren. Viele der alten Bäder sind heute zerfallen und nur einige historisch bedeutende von ihnen wurden zu Museen umfunktioniert. Zu den wichtigsten dieser alten Badehäuser gehören das Kardasht-Badehaus in Ost-Aserbaidschan, das Pahnebad in Semnan, das Ganjali-Khan und das Vakil-Bad in Kerman, das Barefin-Bad in Kashan und das Sheikh-Bahai-Bad in Isfahan. Früher spielte das öffentliche Badehaus eine wichtige Rolle in jeder Stadt. Es war nicht nur ein Ort der Körperpflege, sondern auch wöchentlicher Treffpunkt der Bevölkerung. Diese sogenannten Garmabe dienten sogar besonderen Anlässen. Einige mieteten für besondere Feiern, wie zur Geburt eines Kindes oder vor Antritt der Hajj-Reise oder sogar für Hochzeiten ein Badehaus. Manchmal gab es auch Feiern für hohe Badegäste. Außerdem galten bestimmte Bräuche für das Betreten und Verlassen und die Benutzung der verschiedenen Abteilungen eines Badehauses. Die alten iranischen Badehäuser bestanden aus mehreren Abschnitten. Sie nannten sich Sarbine, Miandar und Germabe. Das Sarbine war ein überdachter Hof mit einem großen Becken in der Mitte. Rundherum lagen hohe Plattformen. Der Bademeister saß auf einem erhöhten Platz und ließ sich von den Kunden beim Verlassen des Bades die Gebühren bezahlen. In einem solchen Badehaus wurde vor allen Dingen Marmorgestein verwendet, weil es leichter zu reinigen ist. Die Deckpfeiler waren spiralförmig gerillt, was nicht nur schön aussah, sondern dafür sorgte, dass der aufsteigende Wasserdampf, wenn er sich wieder verflüssigte, allmählich entlang der Rillen an den Säulen zum Boden hinunterrann und nicht herabtropfte. In einem riesigen Kessel wurde das Badewasser aufgewärmt. Dieser nannte sich Tun oder Tiun. Die Feuerstelle darunter hieß Golchane-Hammam. Die Gänge im Badehaus waren gewunden, damit die Wärme nicht schnell verloren geht und keine Kälte von draußen eindringen konnte. Zumeist lag ein Badehaus tiefer als der Erdboden. Und zwar sowohl wegen der Wärmeversorgung als auch wegen Erleichterung der Wasserzirkulation. Das Ganjali-Khan-Bad ist Teil des Ganjali-Khan-Komplexes in der Stadt Kerman. Es wurde 1020 nach Hijra, 1611 nach Christus erbaut. Ganjali Beg, der den Beinamen Ganjali-Khan erhielt, ist unter dem Safaviden-König Abbas Verwalter von Kerman gewesen. Er hat einen großen Beitrag für die Entwicklung von Kerman geleistet. In der Mitte der Stadt ließ er einen riesigen Platz anlegen, der über 100 Meter lang und 50 Meter breit war. Rundherum baute er wichtige Bauwerke wie eine theologische Schule, eine Moschee, einen Bazar, einen Wasserspeicher, eine Münzenstadt und auch ein Badehaus. Dieser Komplex wurde zu einem berühmten architektonischen Beispiel aus der Zeit der Safawiden. Insgesamt nimmt dieser Komplex eine Fläche von 11.000 Quadratmeter ein und stellt mit seinen besonderen architektonischen Merkmalen und seinen Verzierungen ein Art Museum für schöne iranische Baukunst dar.
Das Ganjali Khan Badehaus liegt an der Südflanke des Platzes am Rande des großen Bazars von Kerman. Es wurden verschiedene Baumaterialien verwendet. Einfache hellblaue Ziegelsteine und Marmor im unteren Mauerabschnitt. Verschiedene Wandbemalungen verzieren den Choreingang zum Bad. Einige der Fresken aus der Zeit der Safaviden wurden vor kurzem restauriert. Auf dem Marmorgestein sind Inschriften und Reime in dem schönen Nastalih-Kalligraphie-Stil eingekerbt. Dort steht auch das Baujahr eingraviert. Das Torgewölbe schmücken Blätter und Blütenranken aus Stückwerk. Auf den Wandbildern sind Bahram-e-Gur und Khosro und Shirin-Könige auf der Jagd, Kamelskarawanen und Raubtiere abgebildet. Die zeltdachförmigen Decken und die Gewölbenischen in diesem Badehaus sieht man sonst weniger an Bauwerken der Safaviden-Ära. Geht man durch den Torbogen hindurch, gelangt man in einen gewundenen Flurgang und zu einer Türschwelle, an der Bilder von Meeresvögeln eingraviert sind. Durch sie betritt man einen großen Raum, der sich Rakhkan oder Sarbine nennt. Dies ist einer der wichtigsten Teile des Badehauses. Seine Flächen sind hübsch mit bemalten Kacheln verziert und mit Marmorplatten ausgelegt. Die Decke schmücken Moranas Arbeiten. Dabei handelt es sich um eine stalaktitenartige Flächendekoration mit spitzen bogenartigen Elementen. In der Mitte dieses Saales liegt ein großes Becken mit Springbrunnenanlagen. Die Beleuchtung steuert zusätzlich auf ihre Weise zu der einladenden Atmosphäre bei. Entlang den Wänden befindet sich kleine Nischen zum Ausruhen, Plaudern und zum Gebet. Dieser Teil des Badehauses ist mit traditionellen Geweben wie Gelim oder bunten Tüchern geschmückt. Das Ganjali Khan Badehaus ist heute ein volkskundliches Museum. Mithilfe von Wachsfiguren in naturgerechter Nachbildung werden die alten Badesitten vorgeführt. Übrigens gibt es in diesem Teil des Badehauses viele Kachelmosaiken in 7 Farben und Ziegelmosaike mit abwechslungsreichen Motiven. Nachdem wir einen langen Flur durchlaufen haben, gelangen wir in das Garbronne, wo das eigentliche Bad liegt. Auf der einen Seite liegen steinere Plattformen und auf der anderen Seite befinden sich ein achteckiges Wasserbecken mit Steinsäulen aus einem Stück. Auch hier sind große Teile der Raumdecke mit Stalaktitendekoration verziert. Von der Mitte, der Decke und den Seiten fällt Licht ein und sorgt für ein anmutiges Schattenspiel. Die Wasserrohre sind aus Keramik und neben ihnen liegen Luftschächte. Die eine befördert heiße Luft und wärmt den Fußboden des Bades an und die andere führt die verschmutzte Luft nach draußen. Das Wasserversorgungssystem in diesem Badehaus sowie die Methode zur Lufterwärmung und die Harmonie zwischen den Eingangs- und Ausgangsräumlichkeiten, die Nutzung von Wasser aus unterirdischen Brunnenkanälen sind alles besondere Merkmale des Ganjali Khan Bades in Kerman. Es ist sogar erdbebensicher gebaut. Wurden die Badehäuser aus Quellen oder aus unterirdischen Kanals oder aus Wasserspeichern versorgt. Die meisten Badehäuser hatten Wasserspeicher. Das Wasser aus diesen Speichern konnte in den warmen Jahreszeiten benutzt werden. Wie gesagt, sind diese Badehäuser nicht mehr in Mode und jedes Haus hat nun selber ein kleines Bad. Aber vieles erinnert noch an die Kultur des Badehauses, wie zum Beispiel Ausdrücke und Sprichwörter, zum Beispiel der allegorische Ausdruck vom Rustam im Bad. Rustam im Bad ist eine Anspielung auf körperlich starke Menschen, die jedoch schwächlich sind und zu nichts taugen. Oder der Ausdruck, mit Badewasser einen Freund finden. Damit spielt man auf eine Freundschaft an, die sehr schnell zustande kommt und nicht von Dauer ist. Noch heute vergleicht man einen Ort, an dem viel Lärm und Verkehr ist, mit einem öffentlichen Bad, einem Hammam. Aber auch in der Farsi-Literatur tauchen Ausdrücke und Vergleiche auf, die mit Badehäusern in Verbindung stehen. Die iranischen Dichter verglichen gerne den Gang zum Badehaus mit der Befreiung von Äußerlichkeiten, der Reinigung und Seelenschmutz und dem Streben nach Erkenntnis und Wissen. Einige von ihnen haben, um jemanden zu beschreiben, der auf der Suche nach der Wahrheit die Orientierung verliert, mit einem Badegast verglichen, den der Dampfnebel im Badehaus einhüllt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Reza Eftekhari mit dem Titel Sarv und Simin, das heißt Zypresse und Silber.
پریشان کن سر زلف سیاهت شانش با من پریشان کن سر زلف سیاهت شانش با من زنجیر گیسو باز کن دیوانش با من چه میگوید که مینت باز زدم بی جام و پیمانه چه میگوید شراب از لب گلگونت بده، پیمانش با من، شراب از لب گلگونت بده، پیمانش با شان کن سر زلف سیاهت شانش با من، پریشان کن سر زلف سیاهت شانش با زنجیر بی سوگاس
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Hijab, eine schöne Abschirmung. Weiterhin guten Empfang.
Den heutigen Beitrag über die islamische Bekleidung, den Hijab, beginnen wir mit Worten des verstorbenen Vaters der islamischen Revolution Irans, Imam Khomeini. Er sagt, die Frau bildet Menschen heran und ist selber ein wichtiger Mensch. Die Frau ist Lehrerin der Gesellschaft. Aus dem Schoß der Frau gehen Menschen hervor. Wenn es keine Körperbedeckung und kein Schamgefühl gibt, wird unweigerlich die Erziehung anders verlaufen. Denn die Frau erzieht die Menschen. Wohl bzw. Unheil der Völker und Länder hängen von der Frau ab. Der Ursprung alles Guten und des Wohls ist die Frau. Wollen wir die Stellung der Frau betrachten, müssen wir uns die Einstellung zur Frau in den verschiedenen Gesellschaften und verschiedenen Denkschulen anschauen. Diese Einstellungen sind unterschiedlich und daher sind auch die Erwartungen, die an die Frau gestellt werden, voneinander verschieden. Insgesamt hängt diese Einstellung davon ab, wie der Mensch in einer Denkweise allgemein eingestuft wird. In den Denkschulen, die auf der göttlichen Lehre beruhen, steht der Mensch in der Schöpfung über den anderen Geschöpfen. Aus der Sicht des Islams werden alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht als Wesen gesehen, die eine hohe Stufe der geistig-seelischen Vollkommenheit erreichen können. Imam Khomeini hat in subtiler Weise über die Stellung der Frauen gesprochen. Er hat sie und ihre Stellung hervorgehoben und gelobt und sich dafür eingesetzt, dass sie ihre Fähigkeiten entfalten können. Aus der Sicht des Begründers der Islamischen Republik Iran erziehen und verbessern die Frauen die neue Generation. Damit übernehmen sie eine lebensspendende Rolle in der Gesellschaft. Imam Khomeini hat daher das Wohl und die Entwicklung einer Gesellschaft von der Art des Einflusses der Frau auf die Gesellschaft abhängig gemacht. Er hat gesagt, in der islamischen Ordnung erhält die Frau die gleichen Rechte wie der Mann, nämlich Recht auf Bildung und Studium, Recht auf Arbeit und Eigentum, Rechte auf Wahlbeteiligung. Die Frau hat in allen Bereichen, in der der Mann ein Recht hat, selber auch Rechte. Imam Khomeini ist der Überzeugung gewesen, dass die Frau auch im politischen Bereich aktiv sein soll. Er hat gesagt, genauso wie die Männer sich an der Politik mitbeteiligen und ihre Gesellschaft schützen müssen, müssen auch die Frauen sich mitbeteiligen und unter Beachtung dessen, was der Islam sagt, die Gesellschaft schützen. Imam Khomeini hat also mit seinen konstruktiven Ratschlägen die Frau angespornt, am Gesellschaftsleben teilzuhaben und in allen Bereichen, von der Kultur bis zur Wirtschaft und Politik, tätig zu werden. Die Frauen nehmen an Demonstrationen und an Wahlen teil und sie haben während des achtjährigen Krieges, den Saddam gegen den Iran führte, ihre Ehemänner und Söhne ermuntert, das Land zu verteidigen. Inzwischen haben Über- und Untertreibungen mit feministischer und liberalistischer Tendenz zu einem unguten Konkurrenzkampf zwischen Frauen und Männern geführt. Die Parole »Freiheit und Gleichstellung mit den Männern« hat die Frauen aus dem warmen Familiennest an die Arbeit außerhalb des Hauses gelockt
und für Doppelbelastungen der Frauen gesorgt. Die Frau ist zwar an Rechte gelangt, aber sie hat mit der Zeit immer mehr ihre Rolle als Erzieherin der Familie aufgegeben. Diese Entwicklung aber widerspricht dem natürlichen wahren Wesen der Frau.
Imam Khomeini hat in seinen Weisungen wie folgt auf diesen Punkt hingewiesen. Die Völker werden eine Niederlage erleben, wenn den Frauen die wichtige Verantwortung für die Erziehung des Menschen genommen wird. Imam Khomeini, der Vater der Islamischen Republik Iran, hat oftmals darauf hingewiesen, dass die Frau ihre wahre Stellung erkennen muss und darin wirken soll. Er hat darauf hingewiesen, wie sehr der Prophet Gottes, Salawatullah alaih, seine Tochter Hasrate Fatime alaihi salam beachtet hat und gesagt, dass dies ein Zeichen dafür ist, welchen besonderen Rang die Frau in der Gesellschaft besitzt. In seinen Äußerungen hat Imam Khomeini auf die kulturelle Rolle der Frau in Gesellschaft und Familie hingewiesen. Er fordert die Frauen auf, in Lehre und Erziehung, Kultur und Literatur, Philosophie, Mystik, der Koranlehre und allen wissenschaftlichen Disziplinen, die der Menschheit nutzen, sich Wissen anzueignen, denn Wissen führt zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Imam Khomeini unterstreicht, dass die Rolle der Frau als Mutter und als Ehefrau nicht im Gegensatz zu ihren Aktivitäten in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft steht. Die Frauen können wie die Männer an allen Angelegenheiten in der Gesellschaft mitbeteiligt sein. Die gesellschaftliche Mitbeteiligung der Frau soll jedoch nicht auf Kosten ihrer Würde gehen und Verdorbenheit, ungezügelte Freiheit und gesellschaftliche Missstände hervorrufen. Imam Khomeini schreibt der Frau genauso wie dem Mann Würde und menschliche Größe zu. Er ist der Überzeugung, um die Ehre der Frau zu erhalten, müssen die religiösen Regeln eingehalten werden und Anstand und Gottesfürchtigkeit gelten. Wahre Freiheit ist aus den Augen des Imams unter der Bedingung gegeben, dass die Freiheit mit dem islamischen Religionsgesetz und der islamischen Kultur übereinstimmt. Er sagt, in einem solchen Fall bietet Freiheit die Grundlage für hohe menschliche und islamische Werte. Nach Ansicht des Imams können die iranischen Frauen, welche den Hijab tragen und gleichzeitig aktiv in der Gesellschaft vertreten sind, der Weltbevölkerung neue Erfahrungen vorlegen. Die iranischen Frauen haben festgestellt, dass ihnen die islamische Bekleidung in der Gesellschaft ein Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit gibt. Imam Khomeini sagt, dass die islamische Bekleidung nicht gegen die Freiheit der Frau verstößt. Der Islam ist nur gegen Dinge, die die Anständigkeit und Keuschheit der Frau gefährden. Daher empfiehlt er, dass die Frau die reizvollen Körperpartien bedeckt. Dies ist die wichtigste Forderung, die ein Hijab erfüllen muss. Welcher Art es sein soll, bleibt der Frau dabei freigestellt. Die Wahrung des Hijabs und der Schamhaftigkeit zusammen mit nützlichen Tätigkeiten in der Gesellschaft gehören im Grunde zu den Errungenschaften der islamischen Revolution. Die Frauen sind im Iran der Überzeugung, dass der Hijab sie nicht daran hindert, an ihre Rechte zu gelangen. Mit ihrem Hijab können sie frei und ungestört in der Gesellschaft erscheinen und zusammen mit den Männern zum Aufbau des Landes beitragen. Mit seiner hohen Denkweise hat Imam Khomeini den muslimischen Frauen eine neue Identität gegeben. Er rückt in den Mittelpunkt, dass die Frauen sich selbst und ihre Fähigkeiten und Stellung erkennen. Er hat sie aufgefordert, nach Wissen zu streben und gleichzeitig ihre Seele zu läutern und gesagt, genauso wie die Wissenschaft für sich alleine nicht genügt, ist auch eine blinde Seelenläuterung sinnlos. Wissenschaft und Seelenläuterung müssen einander begleiten, damit der Mensch die Stufe der Menschlichkeit erreicht.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.